Es ist ja schon eigentlich lang her, seitdem wir das letzte Mal in Form von einem normalen Gottesdienst zusammen waren. Die letzten drei Mal war irgendetwas anderes. Sei es am Samstagabend, wir waren nicht rum, Vollkonferenz, eine frohe Wochenende, nachher Vorspielkonferenz. Vor vier Wochen das letzte Mal. Ich glaube, vor vier Wochen das letzte Mal war, als ich über die Apostelgeschichte geredet habe. Und dort waren wir am Ende von der ersten Missionsreise. Der Paulus und der Barnabas haben zusammen eine Missionsreise gemacht, nachdem sie gewisse Zeit zusammen zu Antiochia unterwegs waren. Nachdem der Barnabas den Paulus geholt hat, der ja in Tarsus 14 Jahre Wüstentraining hatte, in dem Sinn. Nachdem er, der Barnabas, den Paulus in die Gemeinde hineingebracht hat, vor allem zuerst mal in Jerusalem, Paulus in seiner ungeschliffenen Art und Weise noch Ärger gemacht hat und nicht unbedingt förderlich war für das Ganze und darum nachher auf Tarsus musste. Und das ist die Geschichte, die zwei Männer haben, die eine ganze Missionsreise zusammen gemacht haben, in verschiedensten Orten zusammen waren, einander wirklich gut kennen. Und die haben die Missionsreise abgeschlossen, sind zurückgekommen auf Jerusalem, haben erzählt, was alles passiert ist, haben von dort den Segen bekommen und nur ganz wenige Anweisungen. Und sind dann kurz mit denen zurück auf Antiochia und haben dort das mitgebracht, was die Apostel von uns gesagt haben. Sie haben gesagt, wir müssen nicht gross irgendetwas weiter sagen, sondern das Einzige, was wir euch bitten, ist, schauen, dass ihr an den Götzenopfer Praktika nicht teilhabt. Und so sind sie dann heißen dort am Schluss Paulus und Barnabas, aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. 1535. Und nachher kommt jetzt der Anfang vor der zweiten Missionsreise. Und der Anfang der zweiten Missionsreise ist völlig etwas anderes als der Anfang der ersten Missionsreise. Vielleicht mögen wir uns noch erinnern, wie es war in der ersten Missionsreise. Die erste Missionsreise ist ja, beide zusammen, zu Antiochia, dienen, gelehrt, predigen, was auch immer. Und dann haben sie mal gefastet und gebetet, und dann haben sie dort, da sprach aber der Heilige Geist, sondern mir alles, Barnabas und Paulus, zu dem Dienst, dem ich sie berufen habe. Und dann haben sie ihnen die Hände aufgelegt, haben sie geschickt und dann sind sie gegangen auf die erste Missionsreise. Und jetzt hier kommen wir zum Vers 36, da heisst es dann das Folgendes. Im Kapitel 15 von Apostelgeschichte. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen, nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Der Paulus hat das Bedürfnis gehabt, die Leute, wo er sich investiert hat, dreimal wieder zu besuchen und zu schauen, wie es ihnen geht. Und es ist witzig, mir kommt immer in den Sinn, wie der Daniel sich auch letztes Mal hier selber eingeladen hat, als er da war und sagt, hey, ich will euch mal wieder schauen, wie es euch geht. Und das ist offensichtlich einfach etwas, was zu einem Apostel gehört, dass er das Bedürfnis hat, mal zu schauen, dass das, was er angefangen hat, dass er wissen will, wie es dort weitergegangen ist und ob es diesen Leuten gut geht. Und da ist nichts vom Heiligen Geist gesagt, geht. Sondern die zweite Missionsreise fängt komplett anders an. Sie fängt wirklich einfach auf einem Bedürfnis basierend an, wo der Paulus sagt, ich will wieder wissen, wie es diesen Leuten geht. Wie tut es sich denen so, diesen Gemeinden, wo wir in den meisten Fällen wirklich freudig aufgenommen worden sind und auch von den Leuten um die Gemeinde herum vertrieben worden sind, um am nächsten Ort wieder einzugründen. Und es war so, dass er die zwei zusammen immer wieder ja, eine Art fortgejagt worden sind. Nicht von der Gemeinde logischerweise, aber von den Leuten aus der Stadt, weil sie Schwierigkeiten mit der Herausforderung, die zwei Männer gebracht haben. Und jetzt sind die zwei da, sich am überlegen, okay, also, dann machen wir doch das. Und dann heisst es aber interessanterweise, der Anfang ist dann nicht ganz so reibungslos gelaufen, wie sie gedacht haben, überhaupt nicht. Oder? Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit sich nehmen, mit dem Beinamen Markus. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Das heisst, Barnabas hat Johannes Markus wieder mitnehmen. Der war ja dabei gewesen, letztes Mal, hat es dann aber verlassen und ist irgendwie zurück in Jerusalem, weil er irgendwie, man weiß halt auch nicht wirklich ready war für die Art und Weise von Dienst. Oder nicht wirklich das gemacht hat, wo, oder vielleicht eben nur der erste hat selber dabei sein. Und der Barnabas hat das Gefühl gehabt, komm, den nehmen wir wieder mit. Der Mann hat die Gelegenheit, die der Mann hat, dann wollen wir wieder Gelegenheit geben, dann wollen wir eine Chance geben. Ich werde doch den wieder mitnehmen. Und Paulus denkt ganz anders. Der denkt, ja hallo, den nehmen wir jetzt also sicher nicht mit. Der hat uns dort unterwegs einfach hocken. Und ich bin nicht sicher, ob der wirklich geeignet ist für die Art und Weise von Auftrag, den ich vor mir habe. Und das sind zwei Männer mit einer langen gemeinsamen Geschichte. Die kennen einander sicher 20 Jahre. Die waren 20 Jahre zusammen unterwegs gewesen. Ja, ihr dürft nicht vergessen, der Barnabas hat ihn schon kennt, bevor er 14 Jahre Wüstentraining hatte, der Paulus. Er hat ihn zurückgenommen, ein paar Jahre mit ihm in Antiochia gelebt, 1-2 Jahre. Und dann sind sie auf die Missionsreise gegangen. Die Missionsreise ist schon etwa 2-3 Jahre gegangen. Und dann sind sie zurück in Antiochia und dann sind sie wieder zusammen weitergezogen. Und, oder haben zusammen wollen weiterziehen. Und die haben einander gekannt. Die haben wirklich eine gemeinsame Geschichte gehabt. Und ja, die beiden haben einander unglaublich viel zu verdanken gehabt. Aber sie sind verschieden in ihrer Art. Der Paulus ist ein Apostel. Der Barnabas, habe ich das Gefühl, basierend auf dem, was ich sehe, ist eher ein Hirt und ein barmherziger Mann, der immer die Fähigkeit hat, andere Menschen reinzunehmen. Und es ist typisch, es kann nicht ein Apostel oder ein Lehrer oder ein Evangelist oder ein Leiter einen Paulus in eine Gruppe reinnehmen. Das geht nicht. Vor allem, wenn er ungeschliffen ist. Das braucht ein Mensch mit einem grossen Herz. Und darum sage ich, der Barnabas war vom Typ her ganz, ganz anders als der Paulus. Und die zwei verschiedenen Männer haben zwei ganz verschiedene Perspektiven zu ihrer Person. Und die Perspektive, die Unterschiede, die haben sich relativ deutlich geäussert. In Vers 39 heisst es nachher, und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Die zwei Männer, die 20 Jahre Geschichte zusammen hatten, haben über dieser Person eine so eine grosse Meinungsverschiedenheit gehabt, dass sie gesagt haben, we part ways. Unsere Wege trennen sich. Und für mich ist die Situation extrem spannend zum Anschauen. Weil ich glaube nicht, wo wir Menschen wirklich das richtige Verständnis dafür haben, was Sache ist, wenn plötzlich zwei geistlich reife Personen eine unterschiedliche Perspektive zu der Situation haben. Weil dort ist es so, dass das nicht muss umbieben und brechen zusammenbleiben. Die zwei Männer sind scharf aneinander geraten. Die haben nicht nur ein bisschen geschwätzt, sondern sie haben wirklich offensichtlich keinen gemeinsamen Grund gefunden, für zusammen die Reise zu machen mit dieser Person. Die haben gesagt, das geht nicht. Also trennen wir uns. Und wir Menschen, im Normalfall leben mit einem gewissen, in den meisten Fällen übersteigerten Harmoniebedürfnis. Und es kann nicht sein, dass sich unsere Wege trennen. Das geht nicht. Mal, das geht. Das geht ganz klar. Und das muss nicht einmal falsch sein. Hier ist es absolut richtig gewesen, dass sich die zwei Wege getrennt haben. Und ich wage zu behaupten, das ist etwas, wo wir müssen lernen müssen, richtig damit umzugehen. Wie gehe ich damit um, wenn jemand, der mit mir lange unterwegs ist, plötzlich zu einem gewissen Punkt ganz eine andere Meinung hat? Verurteile ich den, schmeiße ich alles an den Rand und sage, das geht nicht, oder? Und verrühre meine Hände. Oder werde ich weise in den Augen vom Herrn und sehe, dass mehrere Wege möglich sind. Und dass ein Weg zwischen zwei Mann oder zu einer Frau, zwischen Mann und Frau ist etwas anderes. Dass ein Weg zwischen zwei Mann oder zwei Frauen einfach nach gewissen Jahren plötzlich einfach vorbei ist, weil sie andere Perspektiven haben. Weil sie eine andere Sicht haben. Weil wir alle Menschen sind und der Herr uns sehr unterschiedlich geschaffen hat. Und diese Unterschiedlichkeit ist eine Absicht von ihm. Und der Vers in dem Sinn, wie überzeugt, ist ein Vers, wo viele Leute dran beißen. Wenn sie sich Gedanken machen, denken, ja, was ist da noch fromm, was ist da noch wirklich geistlich dran? Ich merke für mich einfach, auch weil es ein Vers ist, wo mir zugesprochen worden ist, das Jahr, dass das für mich etwas ist, was ich wirklich will, dass die Menschen das richtig lernen, damit umzugehen. Jesus hat dann in einem anderen Zusammenhang selber von sich Folgendes gesagt, in Matthäus 10, 34. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bekomme den Menschen zum Zweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer aber Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jesus hat gesagt, habt ihr das Gefühl, dass ich oben, um eine harmonische Welt aufzubauen? Das ist nicht meine Vision. Meine Vision ist, das Reich Gottes zu predigen. Und das Reich Gottes ist absolut kontrovers. Und das Reich Gottes wird Geister scheiden. Und selbst im Reich Gottes wird es Geister scheiden, weil ich vorhabe, einen Weg zu finden, mein Reich zu predigen. Und hier sind zwei wirklich reife Männer voran gegangen. Und ich habe vor kurzem mit meiner Frau zusammen haben wir zum Thema Leidenschaft geredet, in einem Leads-Investment, und dort haben wir gesagt, wenn irgendwann der Punkt kommt, wo Menschen gemeinsam in einer Leiterfunktion stehen, wo sie sich lange kennen und Freunde werden, dann gibt es nur eins. Dann müssen sie sich trennen. Du kannst nicht in einer geistlichen Aufgabe etwas Gemeinsames machen, wenn zwei unterschiedliche Visionen da sind. Das kommt nicht gut. Und das ist eine absolute Energieverschwendung und Ressourcenverschwendung, wenn man versucht, die zwei Männer oder die zwei Frauen zusammenzuwirken und denkt, jetzt müssen die zusammenbleiben. Nein. Man geht getrennte Wege und beide gehen gesegnet vom Herrn. Es ist nicht so, dass hier der Barnabas der Fluch gewählt hat oder Paulus der Segen. Überhaupt nicht. Sondern die zwei trennen sich. Barnabas nahm mit sich Markus und fuhr nach Zypern. Endrichtig. Paulus aber wählte Silas und zog fort von den Leuten die der Gnade Gottes befohlen. Oder? Das heisst, die sind zwei verschiedene Wege gegangen. Was ist passiert durch das, dass die zwei Männer sich getrennt haben? Es hat zwei Ströme gegeben, die sich Gottes überprägen. Und, wo vorher zwei unterwegs waren, sind jetzt vier unterwegs gewesen. Ich glaube, wir müssen lernen verstehen, dass eine Trennung aufgrund von unterschiedlichen Meinungen nichts Schlimmes ist. Das Entscheidende ist, wie man in dem Innen nachher mit dem Herz umgeht. Und ich bin überzeugt, dass sowohl der Paulus wie auch der Barnabas gewusst haben, okay, wir sind absolut nicht einer Meinung, jetzt trennen sich unsere Wege. Das heisst aber noch lange nicht, dass sie den anderen verurteilen oder den anderen abmachen oder denken, der andere macht das eigentlich. Wir haben einfach unterschiedliche Meinungen. Und es ist auch so, dass der Paulus, man hört ja von Barnabas nicht mehr viel, der ist einfach seinen Weg gezogen mit dem Johannes Markus. Man hört aber auch überhaupt nicht, dass die irgendwie falsch gelaufen wären. Es ist einfach so, dass eine Person nachher auch einfach den Weg von Paulus weiter beschreibt. Und der Paulus schreibt dann schlussendlich den Korinther. Und Korinther hat die erste, die zweite Missionsreise besucht, nicht die erste. Schreibt er schlussendlich plötzlich, ja, und sind der Barnabas und nicht die Einzigen, die nicht das Recht haben, nicht zu arbeiten. Das heisst, wenn er sich verteidigt als Apostel den Korinther gegenüber, schießt er sich so selber genau gleich auf für den Barnabas. Das heisst, er sieht dort einen gleichwertigen Mann, der die gleiche Aufgabe macht, aber einen anderen Schwerpunkt hat. Und wenn, das ist für meine Überzeugung, wenn er ein ernsthaftes Problem hätte, über lange Zeit mit dem, dann wäre sein Dienst erstens mal erfolgreich gewesen. Und zweitens hat er den Mann ohne den gleichen Topf mit sich selber geschossen, wenn es darum geht, zu erzählen, was für eine Aufgabe und was für eine Stelle die zwei haben. Das sagt dann auch, hört, und er redet nachher von wir, also von beiden Retter, und sagt, ja, hätten wir nicht das Recht von dem zu leben, wo wir arbeiten? Oder haben wir nicht das Recht, auch zu heiraten, wie die Apostel auch? Und es ist nicht so eine Verteidigungsrede dort, der Korinther gegenüber, und die Korinther wirklich ein Puff gegeben mit ihren Überaposteln, die irgendwelche grosskotzen die Schnörrinnen gekommen sind und sie unterdrückt haben. Wirklich, genau so war es. Und sie sich heil auch unterdrücken und das Gefühl haben, der Paulus ist ein Schwächling, weil der hat sie nicht unterdrückt, oder? Dabei ist der Paulus der, der das Herz wollte, von diesen Menschen zu aufbringen und nicht abdrücken, oder? Und dann verteidigt er sich und sagt, ja, hört jetzt aber mal. Und dort nimmt er Bezug auf den Barnabas. Und darum bin ich überzeugt, dass der Paulus gesagt hat, nicht, das geht nicht, wir können nicht zusammen weitergehen, wir müssen einen Strich drunter ziehen, aber wir gehen in unserer Aufgabe nicht zusammen weiter. Mit Gott sind wir genau gleich zusammen unterwegs. Aber wir gehen einfach getrennte Wege, beide gesegnet vom Herrn. Und so merke ich, dass wenn es Trennungen gibt, immer wieder wirklich Chancen sind. Wenn beide Männer, beide Frauen, beide Parteien mit der richtigen Herzenshaltung daraus rauskommen. Und nachher schlussendlich dort getrennte Wege gehen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten für Leute dazu zu nehmen. Andere gibt es nur eine. Der Silas wäre nicht mitgekommen. Der hätte keinen Platz gehabt. Weil der Barnabas war schon dabei gewesen. Oder? Das heisst, ein zweiter Mann, neben Paulus nachher, hat es kennengegeben, wenn der Barnabas dabei geblieben wäre. Und so sind nachher zweimal zwei plus noch Männer, ich bin überzeugt, sie sind nicht nur zwei gegangen, einfach ausgezogen, um zu erzählen. Und auch aufgrund von dieser neuen Situation, wo ich denke, wo, und das ist jetzt wirklich meine Überzeugung, viel Kompetenz und viel geistlicher Dienstanteil weggefallen sind, weil der Barnabas natürlich nicht mehr mit dem Paulus mitgekommen ist, hat es Platz gegeben für andere Menschen. Zusätzlich zum Silas, oder? Das heisst nachher aber, er zog aber durch Syrien und Sizilien und stärkte die Gemeinden. Er kam auch nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Das heisst, der Paulus ist mit dem Silas unterwegs und kommt dort in zwei Gemeinden, wonach bin ich angesehen, wo er gegründet hat. Und dort hat es einen Mann namens Timotheus. Und der Timotheus für mich schlussendlich ist schlechthin das Bild vom Jünger, vom Paulus. Er ist der ausgeprägteste Jünger geworden von Paulus. Er schreibt Timotheus zwei Briefe und erwähnt Timotheus in x Briefen an Gemeinden in Ephesus und anderen Orten. Und redet von dem Timotheus als einem Mann, der wirklich echt drin gestanden ist. Und der Timotheus, von seiner Art her, denke ich, hat gewisse Überlappungen mit dem, was Barnabas gemacht hat. Hat aber nicht die gleichen Teile seiner Begabung wie Paulus. Also hat es Gelegenheit gegeben, dass wieder Menschen dazukommen können, wo wirklich nachher wieder mehr Menschen aufgebaut worden sind, mehr Menschen zu Jüngern worden sind, zu Menschen geworden sind, die schlussendlich gewachsen sind und anderen Menschen können wirklich dienen. Und darum sind Trennungen nicht grundsätzlich schlecht. Die Art und Weise der Trennungen, das ist immer so ein bisschen ein Thema. Es ist häufig so, dass ein Haufen Geschirr verschlagen wird, anstatt dass man irgendwo auf eine konstruktive Art und Weise sagt, okay, jetzt sind wir halt nicht einer Meinung. Und da kommt einfach das Ego vom Menschen rein. Und wenn der Herr etwas trennen will, will er es nicht so machen, dass dabei Menschen auf der Strecke bleiben. Ich bin überzeugt davon. Wir dürfen nicht vergessen, wir Menschen sind die, die schlussendlich die Trennung realisieren. Nicht der Herr. Und so wie wir sie realisieren, zum Teil, machen wir sie einfach wahnsinnig ungeschickt. Unser Ego kommt in den Vordergrund und wir haben doch recht und der andere hat doch keine Ahnung. Oder? Und schliesslich bin ich der und der nicht und ich bin schliesslich und wer. Sondern wir alles, Barnabas und Paulus heisst es dort in Apostelgeschichte 13, oder in den ersten Versen, oder? Sondert man die zwei aus als gleichwertige Personen. Und für eine erste Mission war es gut gewesen. Für eine zweite hat es nicht mehr geklappt, weil sie einfach verschieden waren. Aber weil es eine zweite gegeben hat, hat es nachher mehr Leute gegeben, die involviert werden können. Das heisst, es hat die Möglichkeit gegeben, für Menschen zum Nachzurutschen in Leiteraufgaben. Oder? Und das ist das, was hier passiert. Und jetzt kommen wir... Jetzt steif frech. Es ist natürlich so... Momentan haben wir hier in dieser Runde nicht einen Paulus und einen Barnabas. Das ist nicht so. Wir haben momentan einfach jemanden, der vorausgeht und nicht zwei. Also ist die Trennung nicht das Thema. Was aber das Thema ist, ist, wer ist der Nächste, der wirklich drin steht, um einen Schritt weiterzukommen? Um von irgendjemandem zu einem Timotheus oder zu einem Silas zu werden. Oder? Das ist die Frage. Das ist für mich auch die konkrete Frage nachher, oder die bewusst absichtliche Herausforderung. Die kennen mich. Wo stehe ich? Wo stehe ich? Bin ich in einer Situation, wo ich eigentlich ein bisschen mehr wette? Bin ich an einem Ort, wo ich in eine Timotheus-Rolle rutschen kann? Und dort drin sind jetzt ein paar Sachen wichtig. Und die paar Sachen, die sehen wir jetzt aus diesen 3-4 Versen, wo hier jetzt eine Situation beschreiben, wo der Paulus den Timotheus entdeckt. Es ist ja nicht so, dass Timotheus gekommen ist und Paulus sagt, ich darf ich mitkommen? Überhaupt nicht. Der Timotheus war in dieser Gemeinde. Und er war nicht nur einfach in dieser Gemeinde. Und das ist so wichtig. Und das ist auch der Grund, warum, und das ist etwas, wo gewisse Leute, niemand da ist, gewisse Leute, die mal da waren, nicht verstanden haben, warum das jemand nicht reinkommen kann hier und sofort eine Leitungsaufgabe wahrnehmen kann. Das geht bei uns einfach nicht. Das ist nicht so, wie wir funktionieren. Und zwar aus folgendem Grund. Vers 2 heisst, der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Ja, aber für den guten Ruf, den muss ich doch die Person zuerst mal kennen. Er kann nicht einfach einen guten Ruf haben, wenn er einmal im Gottesdienst oder zweimal im Gottesdienst war. Nein, das geht nicht. Der gute Ruf zeigt sich erst in dem, wie die Person in dieser Rolle, die er drin ist, funktioniert, wie er seine Aufgabe wahrnimmt, ob er die Aufgabe treu macht, ob er die Aufgabe so macht, dass man wirklich sagt, okay, die Person, die steht drin. Die Person, die dient, die macht ihren einfachen Teil, indem sie da hilft, hier drin steht, bei den Kindern mitmacht, da unterstützt, da ihre Hände, ihr Herz drin gibt, in Form von Unterstützung. Nicht in Form von Ratschlag und Ideen und Weisheiten und Lehren und weiss nicht was allem, sondern in Form von Teilen vom Leben in den ganz einfachen, praktischen Dingen. Und dann fängt man das Herz an zu spüren. Und der gute Ruf geht über das Herz, das wir spüren. Und wenn wir das Herz spüren, dann muss keine theologische Ausbildung da sein. Oder eine wahnsinnige Weisheit. Die hat es auch so nicht mehr. Sondern ein Herz, das sagt, ich will anderen Menschen Gutes tun. Und mit dem qualifiziert man sich, dass man gesehen wird, und dass man entsprechend näher angefragt wird. Das heisst nämlich hier im Vers, diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Der Paulus hat gesagt, der Mann, der fällt mir auf. Der will ich. Den nehme ich mit. Den mache ich zu meinem Jünger. Den mache ich zu meinem Timotheus. Und es ist ja so, wenn das Thema Jüngerschaft anschaut und abgesehen von den Aposteln, Jüngerschaft bist du überweg gesehen, dann ist ein eindeutiges Zusammenspiel Paulus-Timotheus das Paradebeispiel im Neuen Testament. Und wenn das so extrem ausführlich beschrieben ist, dann denke ich immer wahnsinnig gut daran, das richtig genau anzuschauen. Wie ist das gelaufen? Und es ist folgendermaßen gelaufen. Der Timotheus war treu in seinem Dienst gewesen, und das hat dazu geführt, dass er einen guten Ruf hatte. Und weil er einen guten Ruf hatte, ist das sichtbar geworden. Und dann hat Paulus gefunden, das ist er, der Mann, der will ich. Den baue ich mir jetzt auf. Und es ist ja so, wir sagen unseren Leuten auch, die ihre Leitungsaufgabe stellen, schaut, wo der Leute haben, die das Kriterium erfüllen. Und das Spannende ist nachher, die Kriterien, die Anforderungen, die sind perfekt beschrieben in diesen zwei Briefen, die Paulus an Timotheus schreibt. Die beiden Timotheus-Briefe und der Titus, die Philemon, das sind die vier Briefe, die beschreiben, auf was wir schauen sollen, wenn wir Leute auswählen, um sie zu unseren Timotheus zu machen. Die Kriterien sind dort deklariert. Oder? Und dann sehen wir nachher auch, okay, offensichtlich ist der Brief basierend auf einem Bild entstanden, wo der Paulus gehört von dieser Person und es dazu schreibt sogar. Oder? Und dann ist die Situation folgendermaßen: der Paulus sagt, okay, den nehme ich mit, den baue ich auf. Aber ich weiss, wenn ich den Mann im Reich Gottes einsetzen will, muss ich etwas unternehmen. Und zwar muss ich die Person beschneiden. Und das ist für mich jetzt der entscheidende Punkt für eine neue Timotheus-Aufgabe. Eine neue Timotheus-Aufgabe hat immer damit zu tun, dass wir beschnitten werden. Hier ist es wortwörtlich genau so gegangen. Der Timotheus musste beschnitten werden. Und zwar genau so, wie die Juden beschnitten worden sind, damit kein Anstoß entsteht, weil sie gewusst haben, er ist ein Griech eigentlich. Er hat nur eine jüdische Mutter. Weil er aber kein jüdischer Vater hat, ist er natürlich nicht beschnitten worden. Und ich kann das nicht lassen da, wenn die Person eigentlich ein Prärequisit, eine Voraussetzung nicht erfüllt, wo ich genau weiss, dass sie Anstoß wird geben. Es ist nicht so, dass es ein geistliches Heil mit sich bringt. Aber wenn wir in eine neue Aufgabe hineinkommen, dann müssen wir ein Opfer bringen. Ohne Opfer gibt es nichts. Ohne Opfer gibt es nichts. Wir kommen nicht in eine neue Aufgabe hinein und denken, es passiert einfach. Wenn ich kein Opfer bringe, dann bin ich nicht bereit, Timotheus zu werden. Und in unseren praktischen Fällen ist es so, dass es natürlich mit sich bringt, dass wir entsprechend unsere Zeit opfern. Je nachdem Geld opfern, allem voran unser Herz opfern, anderen Menschen gegenüber. Und wenn wir das Opfer nicht bringen wollen, wenn es darum geht, eine neue Aufgabe wahrzunehmen, sei es irgendeine Gruppe, wie wir sagen, hey, Gerüstbauer oder Steinmetz oder Kinderarbeit oder Anbetung oder was immer, etwas zu leiten, wenn wir nicht bereit sind, ein Opfer in Form von Zeit und Herz und Energie zu bringen, dann könnt ihr es vergessen. Dann gibt es nichts. Von nichts kommt nichts. Das ist einfach so. Und darum war hier ein Timotheus seine Aufgabe gewesen und seine Überlegung gewesen, das darf man nicht unterschätzen. Das war eine Überlegung, die er machen muss. Was ist mein Opfer? Bin ich bereit, das Opfer zu geben? Und der Paul sagt, weißt du, das ist nicht in dem Fall, du musst dich beschneiden, Punkt. Und wenn du nicht lässt, kann ich ihn nicht mitnehmen. Und der Paulus, wie er ist, kann man sich bestens vorstellen, sagt es dem Timotheus, was? Ich habe eine wirkliche Vision für dich, ich habe ein Herz für dich, dass dir etwas wird, aber du musst dich da beschneiden. Und als erwachsener Mann ist das nicht ein Zuckerschlecken. Oder? Und das war ganz klar das Opfer gewesen. Und das ist spannend, das ist wieder ein fleißliches Opfer, oder? Das ist ja perfekt. Ihr wisst ja den Hintergrund von Beschneidung. Beschneidung ist ja dort, dass man dort, wo der Ursprung vom Leben ist, das Fleisch abschneidet, damit der Geist das Leben wirken. Oder? Das heisst, Beschneidung, wie sie hier natürlich auch jetzt wortwörtlich dargestellt ist, hat damit zu tun, dass der Herr will, dass das Leben nicht aus dem Fleisch kommt, sondern aus dem Geist. Und das ist genau das, was er macht. Und offensichtlich ist das ein No-Brainer für Timotheus. Spannend, oder? Das heisst nachher, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in der Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Er hat ihn gerade beschnitten, dann sind sie gegangen. Oder? Und der Timotheus kommt nachher viel vor. Immer und immer wieder. Der Timotheus kommt davor nachher in der Apostelgeschichte selber. Der Timotheus wird in Ephesus eingesetzt, einer der grössten Gemeinden, die es nachher gegeben hat. Und zwar eine absolut schwierige Situation, Ephesus in dem Sinn. Und da wird es gar nicht gross ausführen. Aber es ist so, dass er nachher dort eingesetzt wird, dass er sogar Leiter wird von den Leitern von gewissen Gemeinden in dieser Gegend. Das heisst, der Timotheus wird wirklich zu einem Hirt. Und so basierend auf dem, wo man sieht, im Timotheusbrief, ist das ein Pastor-Teacher gewesen. Ein Lehrer-Hirt, der einfach wirklich hat sollen lehren. Und er hat so eine gute Ausbildung genossen schon, er hat schon so viel gewusst vom Wort Gottes. Und das ist das, was er gemacht hat. Und er hat gesagt, und der Paulus schreibt mir so viel, lehr das, schau das, zu unnützen alt Weibergeschwätz, was auch immer, dann mach ein Ende, und so weiter und so fort. Und lass nicht aus Racht die Gabe, die dir durch Handauflegung gegeben worden ist. Und niemand soll die Fracht wegen deiner Jugend. Und wo ist das Risiko bei der Jugend am meisten, wenn ich bei einem Hirt? Dass man einen jungen Mann als Hirt sehen will. Darum ist das mein Eindruck, das ist mein Eindruck, das ist jetzt nicht irgendwelche hochtheologische Weisheiten, mein Eindruck ist, dass wirklich Timotheus so ein Pastor-Teacher-Mensch war, mit einem grossen Herz für Leute. Und darum hat er entsprechend die Aufgabe wahrnehmen können. Und er ist ausgebildet worden, er ist nachgezogen worden von einem Paulus. Oder? Und so ziehen dann die drei Männer mit Begleitschaft weiter. Paulus, der Silas und Timotheus. Oder? Und dann ziehen sie weiter. Und für mich kommt jetzt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Vers, zum sagen, dass die Trennung gut war. Es heisst nachher im Vers 5, da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Also kann es nicht sein, dass die Trennung, die ursprünglich war, zwischen Paulus und Barnabas, ein Seich war. Und der Herr nachher den Segen weggenommen hat vom Dienst von diesen Männern. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, das heisst, alle Gemeinden, die sie dadurch gezogen sind, sind gestärkt worden, haben täglich, nicht 2-3 Mal im Jahr, täglich zugenommen an die Zahl. He? Das heisst, offensichtlich war der Move vom Geist Gottes absolut drin. Und das sehen wir nachher auch, dass der Move drin war, weil der Geist Gottes ganz klar das Diktat übernommen hat, wo sie durchgehen sollen. Das ist jetzt etwas anderes Wichtiges für mich. Der Paul hatte eine Idee gehabt. Oh, komm, wir gehen doch die Leute besuchen. Und der Herr findet, die Idee greife ich auf, das finde ich super, mach das. Tu it, gang. Die Leute haben gesagt, dann sind sie gegangen. Sie sind gesogen und dachte, jetzt gehen wir durch. Und dann kommt der Geist Gottes und sagt, nein, ich hätte einen anderen Weg, oder? Vers 6 heißt, dann sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwirrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Das heisst, die Kurve, die sie machen gegen Süden, um den Bereich abzudecken, wo sie waren, hat der Geist Gottes gesagt, nein, wir gehen nicht durch. Ich will mit dir am Landwort durchgehen. Die Idee, die du gehst, suchen, ist ein guter Grund, für mich, dich irgendwo in Bewegung zu bringen. Also gehen wir dich besuchen und dann ziehst du aber durch, wo ich will. Und darum gehst du nicht nach Süden, im Bereich von Südost durchgehen, sondern du ziehst mal weiter Richtung Norden ein Stück weit. Oder? Und dann heisst es weiter im Vers 7, als sie aber nach Mysien gekommen waren, versucht sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Gottes ließ es ihnen, Geist Jesu in dem Fall, ließ es ihnen nicht zu. Das heisst, wieder hat er irgendeine Richtung einschlagen, der Geist Gottes hat gesagt, nicht, wir gehen an einen anderen Ort durch. Das Spannende finde ich, dass die Männer nicht sie bleiben stehen, weil der Geist Gottes ja gesagt hat, nein, das erste Mal. Die sind nicht bleiben stehen. Die sind weitergelaufen. Okay, wenn es nicht dort durchgeht, dann laufen wir in eine andere Richtung. Der Herr wird dir schon sagen, wo durch. Und genau so ist es. Und ich habe gestern gesagt, dass heute als Auto, das nicht fährt, kann man nicht steuern. Also fahren wir einfach mal. Es ist einfach so, was mir auffällt, ist, der Paulus hat gespürt, wenn der Geist Gottes Nein sagt, dann muss er nicht probieren. Und ich weiß nicht, wie gut dass wir in dem sind, dass wenn der Geist Gottes Nein sagt, dass wir nicht noch etwa 5 Mal probieren, dann sagen, so ging ich. Und versuchen, mit dem Grimm durch die Wand durchzugehen, oder? Wenn der Geist Gottes Nein sagt, dann ist es einfach Nein. Punkt. Dann muss ich meine Richtung ändern. Und in einer anderen Richtung nicht bleiben stehen, sondern weiterlaufen, oder? Und das erlebt er 2 Mal. Und spürt das. Spürt es offensichtlich und geht darum in eine andere Richtung. Und nachher kommt der Punkt, wo der Herr sagt, so, und jetzt sage ich dir, wo du her sollst. Eines Nachts heißt es nachher im Vers 9, und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien stand da und bat, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Er hat ein prophetisches Bild bekommen. Er hat einen Traum bekommen, wo ein Mann aus dem heutigen Griechenland gerufen hat und gesagt, komm rüber. Und ich bin schön froh, hat der Paulus aufgepasst, als er unterwegs war. Sonst wäre es nämlich noch ein bisschen länger gegangen, bis das Ganze auf Europa gekommen wäre. Dann nachher geht er über das heutige Istanbul auf Europa hin. Und durch das ist das Evangelium dann vom Herr auf Europa gebracht worden. Vorher war es ja in dem Sinne ein bisschen Asien, das gehört nicht zu Europa, oder? Heutigen Tags, das heisst auch so nicht, denke ich, früher, das ist völlig egal. Und gleich, denke ich, wenn wir nur ein bisschen versuchen, eine Relation zu heute zu schaffen, ist es halt einfach so, dass Europa bei der zweiten Missionsreise von Paulus wirklich mit dem Evangelium erreicht worden ist. Weil der Paulus gemerkt hat, okay, ich kann nicht mehr zu Kleinasien umreisen. Ich kann nicht mehr Türkei umreisen. Weil der Herr sagt, gang über. Gang über auf Mazedonien. Und der Paulus hat gewusst, was das heisst. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Und das war für ihn ein absoluter No-Brainer. Hey, wenn ich den Traum habe von diesem Mann, der sagt, komm, hilf, also, dann gehen wir sofort darüber. Darum heisst es, finde ich wirklich interessant, da suchten wir sogleich. Und das Witzige ist, dass es ein Wir. Wir fangen nicht das Wir jetzt auf. Oder? Wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Der Lukas. Der Lukas war dabei gewesen, da. Der Lukas war auch mit dem Paulus unterwegs gewesen, zum Teil noch. Und darum bleibt er plötzlich in Wir-Form. Das heisst, er hat noch mehr Männer dabei gehabt, und unter anderem hat es einen dabei gehabt, der aufgrund von seiner Art und seinem Wesen sehr, sehr genau war und wirklich alles entsprechend sauber aufgeschrieben hat nachher. Und der Lukas ist gar recherchieren. Weil der Lukas war der einzige Mitapostel, der ein Ding geschrieben hat, ein Evangelium geschrieben hat. Und wenn ihr das mal lesen, müsst ihr euch mal achten, wie interessant das formuliert ist von diesem Mann. Und Maria behielt diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie. So solche Verweise und Bemerkungen findet ihr nur beim Lukas. Und wenn der Lukas nicht als Augenzeuge dabei war, ist er die Augenzeuge gefragt. Und er genau wusste, was sie sagen. Und auch hier ist er natürlich dabei und sagt, so suchten wir so gleich. Und dann sind die Männer zusammen auf Europa gekommen. Und haben dann während der zweiten oder dritten Missionsreise und natürlich während der Reise von Rom nachher wirklich das Wort Gottes auf Europa gebracht. Das heisst, der Ursprung von der zweiten Missionsreise basierend auf der Idee und basierend auf einem Streit von zwei weisen Männern und reifen Männern hat dazu geführt, dass der Herr die Möglichkeit hat, das Evangelium auf Europa zu bringen. Und da sollen wir einen sagen, Trennungen sind schlecht. Wir haben einfach meistens kein grosses Bild. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ganz, ganz fest aufpassen, aufgrund von unserer absolut begrenzten Perspektive das Urteil zu sprechen. Wir sehen es nicht. Punkt. Jesaja 43 heisst es ganz interessant. Und ich habe schon manchmal für mich gedacht, es ist wahr, es ist so wahr, was der Jesaja schreibt, schon damals vor 2.500, 3.000 oder noch mehr Jahren. Denn siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Fragezeichen. Und meine Antwort ist, nein, ihr kennt es nicht. Es ist so, wir sehen es nicht. Und wenn der Herr etwas Neues schaffen will, bin ich überzeugt, dass der Paulus und der Barnabas nicht gewusst haben, was wird passieren, aufgrund von der Tatsache, dass sie aufgrund von ihrer Idee, die Missionsreise anfangen, sich nachher das erste Mal verkrachen. Offensichtlich hat der Paulus einen anderen Ort durch wollen. Aber nein, der Herr hat schon gewusst, was er machen mit ihm. Und unterwegs kommt die Situation, wo wirklich nachher das Jüngerschaftsparadebeispiel wirklich Platz bekommt. Weil ein Mann treu in dem, wo er ist, seine Aufgabe wahrgenommen hat, erkannt wird als Potenzial im Reich Gottes und von einem Paulus an die Hand genommen wird und wirklich ausgebildet wird. Zu einem Hirt und Lehrer für viele Menschen. Und der Timotheus kommt so manchmal vor nachher. Der Timotheus ist dorthin für ihn, hierher für ihn, ist das machen für ihn. Und er hat gewusst, wenn ich den Timotheus schicke, das ist mein treuer Zeuge, der kann gehen. Auf den vertraue ich zu 100%, das ist mein Mann. Oder? Und mit dem hat er sich echt den Joker gezogen. Oder? Und das auch aufgrund von einer Situation, wo einfach eine Vakanz entstanden ist in seinem Team. Ich merke, es ist einfach wichtig, dass wir das Ganze ein bisschen grösser für anfangen sehen. Und wenn ihr zwei Sachen mitnehmen könnt, heute Morgen ist in der Nussschale Trennung, wenn wir es mit dem richtigen Herz machen, sind nicht schlecht. Und wo ist meine nächste Runde? Wo komme ich in eine Timotheus oder sogar in eine Silas-Rolle, wo ich schon bereits ausbilden bin, ein Stück weit, und dann mit dem Paulus mitgehen und den Dienst tun. Und nachher als Silas oder als Paulus einen Timotheus suchen. Wo ist mein Timotheus? Wo ist mein Jünger, den ich ausbilden kann, den ich aufbauen kann, wo ich sehe, dass er ein Profil hat, wo sie ein Profil hat, wo man genau das machen kann, was der Herr will. weil ihr Herz stimmt, weil ihre Hände stimmen, weil ihr Kopf stimmt. Von der Haltung her, das hat nichts mit dem Wissen zu tun, mit dem Können, sondern es hat mit der Herzenshaltung zu tun, mit der Einstellung, mit dem, was man spürt. Und die nehme ich mir. Die nehme ich mir, die baue ich mir auf. Und aus denen mache ich meine Jünger. Das sind für mich die zwei ganz grossen Kernaussagen. Neben der dritten, dass der Herr, sind drei Aussagen in diesem Text, dass der Herr, auch basierend auf einer eigenen Idee, wirklich den Weg wird leiten. Dorthin, wo er will, dass ich einfach aufpasse, dass ich nicht mit dem Grind durch die Wand will, sondern spüre, wenn der Herr Nein sagt, dass ich dann drehe und in eine andere Richtung laufe. Die drei Sachen, für mich aus diesem Text, wirklich zum Behalten. Amen.